Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Berlin sind heute zwei Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden nach monatelangen Ermittlungen. Damit ist es der Polizei möglicherweise gelungen, einen Anschlag zu verhindern. Die Verdächtigen, ein 24-jähriger deutscher, libanesischer Herkunft und ein 28-jähriger aus dem Gazastreifen, sollen sich Chemikalien zur Herstellung von Sprengstoff beschafft haben. Einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden Papstbesuch oder dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September sieht die Polizei bisher nicht.
Der Tipp kam nach ARD-Recherchen von einem ausländischen Nachrichtendienst. Die beiden Verdächtigen hatten große Mengen zum Bombenbau geeignete Salzsäure und Ammoniumnitrat bestellt. Daraufhin durchsuchte die Polizei heute ein Islamzentrum in Berlin sowie die Wohnung der Männer. Beide wurden festgenommen.
Die sind in ihrer Eigenschaft als Muslime und gegebenenfalls auch als islamistische Gefährder bekannt, aber in strafrechtlicher Hinsicht jedenfalls der eine weitgehend unbekannt.
In der Wohnung des Hauptverdächtigen sollen die Beamten Salzsäure und Brennspiritus sichergestellt haben. Der 24-jährige Deutsch-Libanese war zuvor mit islamistischen Äußerungen aufgefallen, hatte mit anderen Strenggläubigen islamische Werbebroschüren an Kinder verteilt, bis Sozialarbeiter das Treiben stoppten.
Man hat mit den Leuten gesprochen, dass sie bitte nicht mehr hier kommen sollen und mit den Kindern auch nicht so über so eine Sachen reden sollen.
Der Bundesinnenminister wollte sich heute nicht äußern. Auch die Bundesanwaltschaft hat sich noch nicht eingeschaltet, weil es bisher keine Hinweise auf einen konkret geplanten Anschlag gibt. Der Berliner Innensenator ist dennoch alarmiert.
Wir gehen davon aus, dass sich daraus ein terroristischer Anschlag hätte entwickeln können, dass die Leute zwar noch keine konkreten Planungen gehabt haben, dass die betreffenden Verdächtigen, die Beschuldigten, die wir haben, aber sich vorbereitet haben, um zu gegebener Zeit später etwas zu machen.
Wegen des 10. Jahrestags der Terroranschläge vom 11. September und dem Besuch des Papstes sind die Sicherheitsbehörden seit Wochen in Alarmbereitschaft. Erst vor wenigen Tagen hat das Bundesinnenministerium vor Terroranschlägen in Deutschland gewarnt. Ob hier nun tatsächlich ein solcher Anschlag geplant wurde, wird sich erst nach den Verhören und der Analyse der sichergestellten Chemikalien zeigen. Staatsanwaltschaft und Polizei aber hielten die Gefahr für so real, dass sie heute zugeschlagen haben.
Der Bundestag hat heute in erster Lesung über die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms debattiert. Finanzminister Schäuble warb im Parlament erneut für den Gesetzentwurf. SPD und Grüne signalisierten bereits Zustimmung, kritisierten den europapolitischen Kurs der Regierung dennoch scharf. Ende des Monats entscheidet der Bundestag endgültig über den erweiterten Euro-Rettungsfonds.
Wolfgang Schäuble, Finanzminister im Dauereinsatz. Heute wirbt er für den Rettungsschirm der bedrohten Staaten, Hilfe zur Selbsthilfe geben soll.
Hilfe zur Selbsthilfe? Wir verschaffen Ländern, die in Schwierigkeiten sind, mit diesen Rettungsschirmen Zeit für die notwendige Anpassung, für die Lösung ihrer Probleme. Das geht nicht über Nacht.
Solidarität und Geld gäbe es aber nur bei Gegenleistung. Griechenland müsse sein Sparprogramm durchziehen, harte Linie der Koalition.
Bei allem Respekt und bei aller Sympathie für das griechische Volk, die Anpassungsmaßnahmen können wir Griechenland nicht ersparen.
Wenn man die Spielregeln nicht einhält, wird man notfalls vom Platz gestellt. Wenn Griechenland nicht mitmacht, kann nicht die Konsequenz sein, dass ganz Europa keine Zukunftsperspektive auf den Weg bringt. Die müssen sich entscheiden.
So sollen wohl auch Skeptiker im Koalitionslager beruhigt werden. SPD und Grüne werfen der Regierung einen chaotischen Kurs in der Vergangenheit vor.
Die Neutralität der Europäischen Zentralbank war einmal der sicherste Stabilitätsanker des Euro. Und was machen Sie? Sie haben aus diesem Stabilitätsanker, aus der EZB, eine europäische Bad Bank gemacht.
Wer hat denn dafür gesorgt, dass die EZB heute 120 Milliarden Staatsanleihen von Krisenstaaten in ihren Büchern hält? Es war diese Regierung, diese Bundeskanzlerin.
Trotz heftiger Kritik wollen SPD und Grüne dem Rettungsschirm zustimmen. Ein klares Nein kommt von der Linkspartei.
Sie retten mit diesem Gesetz weder den Euro noch die Europäer. Einzig und allein die Banken und Versicherungskonzerne, die Hedgefonds und die Finanzinvestoren werden gerettet.
In 3 Wochen wird über den Rettungsschirm abgestimmt. Eine eigene Mehrheit der Kanzlerin ist noch nicht gesichert.
Der Euro-Rettungsfonds war vor 1,5 Jahren vor dem Hintergrund der Schuldenkrise in Griechenland eingerichtet worden. Er springt ein, wenn Euro-Staaten ihre Schulden nicht mehr selbst in den Griff bekommen. Zu seinen Instrumenten zählen vor allem Notkredite und Bürgschaften.
Manche nennen Klaus Regling den Milliardenmann. Der deutsche Finanzexperte leitet die Europäische Finanzstabilisierungsagentur EFSF mit Sitz in Luxemburg. Im Juni 2010 wurde sie als Euro-Rettungsschirm gegründet, um schwachen Euro-Staaten wie Portugal oder Irland mit Notkrediten zu helfen, weil sie am Kapitalmarkt kein Geld mehr bekommen. Dafür holt sich die EFSF Geld, indem sie Anleihen herausgibt, für die stabilen Euro-Länder bürgen. Weil die Garantiesumme des Euro-Rettungsschirms EFSF nicht ausreicht, wird sie nun erweitert. Von 440 auf 780 Milliarden Euro. Damit steigt auch der deutsche Anteil an den Garantien von 123 auf 211 Milliarden Euro. Deutschland trägt rund 27% des Rettungsschirmes, entsprechend dem deutschen Anteil bei Wirtschaftskraft und Bevölkerungszahl in der Eurozone. Neben der Aufstockung erhält die EFSF zusätzliche Aufgaben zur Stabilisierung kriselnder Euro-Staaten. Sie kann Staatsanleihen kaufen, Kredite bereitstellen und Darlehen zur Bankenstabilisierung vergeben. Noch ist die EFSF ein Provisorium und Klaus Regling ein Milliardenmann auf Zeit. Im Juni 2013 soll es dann eine dauerhafte Lösung geben, den Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM.
In Frankreich hat am Abend nach der Nationalversammlung auch der Senat das zweite Hilfspaket für Griechenland gebilligt. Frankreich ist das erste Land, in dem das neue Hilfspaket für Griechenland verabschiedet wurde. In Italien beschloss das Kabinett heute, eine Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern, nach dem Vorbild Deutschlands und Spaniens. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD sieht die konjunkturelle Entwicklung zunehmend pessimistischer. Nach Einschätzung der OECD droht das Wachstum der deutschen Wirtschaft zum Jahresende einzubrechen. Im vierten Quartal erwartet die Organisation einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 0,3% verglichen mit dem Vorquartal. Sollte die Prognose eintreffen, wäre Deutschland Schlusslicht der großen Industriestaaten. Mit Spannung wird in den USA eine Rede von Präsident Obama erwartet. Vor dem Kongress will er voraussichtlich ein 300 Milliarden Dollar schweres Konjunkturprogramm vorstellen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Arbeitsmarkt der weltgrößten Volkswirtschaft stagniert. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt bei gut 9%. Um seine Pläne durchzusetzen, ist Obama auf die Zustimmung der Republikaner angewiesen.
Nieselregen in Washington, trübe Stimmung im ganzen Land, Obamas Umfragewerte auf Rekordtief. Selbst viele seiner Anhänger glauben nicht mehr an seine Rezepte, sagen Umfragen. Sogar das Weiße Haus erwartet für das kommende Jahr schwaches Wachstum und hohe Arbeitslosenzahlen. Ein kämpferischer Obama am Montag in Detroit. Seitdem sickern täglich mehr Details zu seiner heutigen Rede durch. Ein Konjunkturpaket von 300 Milliarden wird Obama fordern. Steuerkürzungen für Mittelschicht und Unternehmen. Doch hilft das wirklich? Im Mai besucht Obama die Solarfabrik Solyndra, lobt Zukunftstechnik, verspricht 1000 neue Jobs. Vor einer Woche aber macht die Firma pleite. Begründung: Asien produziert zum halben Preis. Alle Arbeiter werden jetzt entlassen. Kein Einzelfall. Produziert wird im Ausland. Die USA haben große Teile ihrer industriellen Fertigung ausgelagert und damit die Jobs. Dazu kommen die anhaltende Immobilienkrise und tiefsitzende Zukunftsängste der US-Bürger. Sie sparen, Geschäfte machen pleite. All das aber, so die Republikaner vor Obamas Rede, können keine staatlichen Programme kurieren, sondern nur der Markt selbst. Wir werden höflich zuhören, aber unsere Überzeugung ist, wir brauchen eine völlig andere Richtung, eine, die den privaten Sektor ermutigt. Obamas Rede im Kongress gilt schon jetzt als eine der wichtigsten seiner Präsidentschaft. Von den Republikanern immer mehr in die Ecke gedrängt, macht er zu viele faule Kompromisse, klagen seine Anhänger. Jetzt, so fordern sie, soll er endlich das Steuer herumreißen, mutige Konjunkturprogramme verkünden, die Blockadepolitik der Republikaner im Kongress geißeln, kurzum Kampfbereitschaft zeigen. Es sind riesige Erwartungen, die Obama nüchtern betrachtet nur enttäuschen kann.
Ein Spitzengespräch zu Problemen zwischen Bahn und Zugherstellern hat offenbar keinen Durchbruch gebracht. Die Bahn warnte auch nach dem Treffen für den kommenden Winter vor Ausfällen und Verspätungen. Verkehrsminister Ramsauer hatte Vertreter von Bahn und Industrie nach Berlin eingeladen, um über Lieferprobleme und technische Mängel an neuen Zügen zu beraten.
Diese Regionalzüge Typ Talent 2 fahren nach nirgendwo, Dabei sollten sie längst nach Cottbus, Siegen oder Nürnberg unterwegs sein. Doch noch immer fehlt die Zulassung, weil Hersteller Bombardier einige Sicherheitsnachweise für Bremsen und Antrieb nicht erbracht hat. Die Bahn braucht die Züge dringend, um ein neues Winterchaos auf der Schiene zu verhindern. Bahnchef Grube ist wütend auf die Industrie, die nicht fristgerecht liefert.
Da stehen wir leider nicht so da, wie wir es in unserem Leistungsversprechen gegenüber den Kunden eigentlich angekündigt haben. Und das verärgert uns.
Auf dem Bahngipfel sicherte Bombardier nun zu, bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 60 Züge der Bahn zur Verfügung zu stellen. Laut Vertrag müssten es eigentlich 176 sein. Doch für Verkehrsminister Ramsauer ist das schon ein Erfolg.
Gerade bei Eis und Schnee, bei schwerwiegenden meteorologischen Bedingungen, ist es wichtig, dass wir über ausreichend Kapazitäten verfügen.
Der Wermutstropfen: Diese Züge dürfen bisher nur 140 statt 160 Kilometer pro Stunde fahren. Das bringt den Fahrplan durcheinander. Ob sich das noch ändert, dafür gilt bei Bombardier das Prinzip Hoffnung.
Wir gehen davon aus, dass wir die letzten Fragen, die noch offen sind, kurzfristig beantworten können, sodass wir bis Ende September optimistisch sind, auch die Zulassung für 160 Kilometer pro Stunde für die Talentzüge erreichen zu können.
Schon droht neuer Ärger zwischen Bahn und Industrie, denn auch die neue ICE-Generation wird verspätet geliefert und der Wechsel der Radsätze für die bestehende ICE-Flotte dauert länger als erwartet.
Für den schwedischen Autobauer Saab ist der Kampf ums Überleben wohl endgültig verloren. Das Traditionsunternehmen kann nicht mehr auf ein geregeltes Konkursverfahren hoffen und steht damit vor der Pleite. Ein Gericht wies den Antrag auf Gläubigerschutz heute ab mit der Begründung, Saab habe kein tragfähiges Sanierungskonzept vorgelegt. Der Autobauer konnte zuletzt weder Lieferanten noch Beschäftigte bezahlen.
Nach dem Flugzeugabsturz in Russland mit 43 Toten hat Präsident Medvedev heute die Unglücksstelle besucht und der Opfer gedacht. Medvedev forderte Konsequenzen für Russlands Luftfahrt und die Luftfahrtindustrie. Gestern war eine 18 Jahre alte Maschine kurz nach dem Start abgestürzt. Die Suche nach der Unglücksursache dauert noch an. Unter den Opfern war das Eishockey-Team von Lokomotive Jaroslawl und auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich.
Nach mehr als 7 Jahrzehnten führt eine Ausstellung in Berlin Schätze aus einem untergegangenen Museum zusammen, dem früheren Jüdischen Museum. 1938 hatten die Nationalsozialisten das Haus geschlossen und die Sammlung beschlagnahmt. Viele Kunstwerke verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Mehr als 30 von ihnen haben jetzt den Weg zurückgefunden ins Zentrum Judaicum. Die Ausstellung dokumentiert auch die Suche nach den verschollenen Bildern.
Gerettete Werke, verlorene Werke. Die Ausstellung zeigt beides. Der Potsdamer Platz bei Nacht von Lesser Uri, den gibt es noch. Großformatige Werke des Künstlers sind verschwunden. Stellvertretend hängen hier die schwarz-weißen Kopien. Auch bedeutende Bilder von Max Liebermann sind erhalten geblieben. Das Jüdische Museum in Berlin war damals das modernste weit und breit.
Da waren so ein paar Enthusiasten zugange, die wollten jüdische Kultur und Kunst transparent machen. Für die eigene Gemeinschaft, für die Umgebungsgesellschaft. Das ist ihnen verwehrt worden. Sie durften es dann nur noch für die eigene Gemeinschaft. Und das muss man doch noch mal rekonstruieren. Das muss man doch noch mal darstellen einfach. Das treibt mich um.
Wenige Tage vor Hitlers Machtergreifung wurde das Museum erst eröffnet. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Tapfer hielt es dem Druck stand, da 1938 die gewaltsame Schließung, diese Kultgegenstände werden in Russland vermutet. Das Waschgefäß wurde per Zufall in Warschau wiederentdeckt. Die meisten Gemälde überstanden den Krieg in einem Westberliner Keller, ein Wunder, dass so viel erhalten blieb.
Die Nazis haben die Menschen vernichtet und haben die Sachzeugen einer fast untergegangenen Kultur bewahrt, um sie zu missbrauchen. Ich glaube, so kann man das sagen.
Diese Miniatur wurde im Krieg nach Schlesien ausgelagert, kam als Trophäe erst nach Moskau, dann nach Leningrad. Jetzt ist sie wieder da. Jedes Werk hier hat solch eine Odyssee.
In Hamburg wird zur Stunde der Deutsche Radiopreis verliehen. Ausgezeichnet werden die bundesweit besten Radiomacher und Hörfunkproduktionen in insgesamt 10 Kategorien. Zahlreiche Prominente sind zur Gala im Hamburger Hafen gekommen. Live zu hören und zu sehen sein werden unter anderem Herbert Grönemeyer, die Söhne Mannheims sowie James Blunt. Der Deutsche Radiopreis ist eine Initiative öffentlich-rechtlicher und privater Radiosender und wird in diesem Jahr zum 2. Mal verliehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. September.
Der Luftdruck über Deutschland steigt zwar schon an, die Luft ist aber noch feucht. So richtig freundlich wird das Wetter erst am Samstag. Sonne und subtropische Luft sorgen dann für spätsommerliche Temperaturen. In der Nacht gibt es im Norden und Nordosten Lücken in der Wolkendecke, sonst ist es meist bedeckt. Hier und da regnet es im Südosten Bayerns auch für längere Zeit. Am Tag fällt vereinzelt etwas Regen, freundlicher sieht es im Nordosten aus. Dort zeigt sich zwischendurch die Sonne. Auch im Südwesten und an den Alpen lockert es am Nachmittag teilweise auf. Der Wind weht nur noch schwach bis mäßig. In der Nacht 15 Grad am Oberrhein und 8 Grad in Vorpommern. Am Tag 17 bis 23 Grad, am Hochrhein bis 26 Grad. Am Samstag über der Nordhälfte zunächst noch einige Wolken, später ist es insgesamt freundlich. Im Nordwesten, Westen und über den Alpen gegen Abend erste teilweise heftige Gewitter. Am Sonntag ist es in der Südosthälfte erst freundlich, von Westen wieder Wolken und teilweise heftige Gewitterschauer. Am Montag Sonne, Wolken und einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Terroralarm in der Hauptstadt, wie die Fahnder den Verdächtigen auf die Spur kamen, sowie Berlin vor der Wahl, die neuesten Zahlen im Deutschlandtrend.